Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute mal wieder seit langer Zeit eine Solo-Sendung ohne Gast. Und so sehr ich es auch mag, interessante Gäste auf meinem Kanal zu interviewen und deren Sichtweisen auf verschiedene Themen euch zugänglich zu machen, genauso doll mag ich es halt auch, Sendungen alleine zu machen und euch mal meine Sichtweisen ungefiltert und ohne Gesprächspartner, der da noch eine andere Energie mit reinbringt, mal zu präsentieren. Und ich habe euch heute wieder ein Thema vorbereitet, was wirklich spannend ist, was historisch ist, okkult, mystisch, irgendwie auch ein Stück weit alltäglich und das ihr sicherlich noch nicht aus den Perspektiven beleuchtet habt, aus denen wir uns das heute mal anschauen wollen. Es geht um den Narren. Der Titel dieser Sendung lautet Der Narr, Archetyp und Dämon. Und wir alle kennen natürlich den Begriff Narr. Wir haben auch eine Vorstellung davon, was Narren vielleicht sind. Irgendwie ist der Narr ja auch Teil der Volkssprache. Ja, da gibt es verschiedene Beispiele. Zum Beispiel die Redewendung Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Vielleicht hat man das mal als Schüler gehört. Oder auch das Vernarrtsein, wenn man sehr einseitig und stark verliebt ist und vielleicht eine Art der Verliebtheit empfindet, bei der man die negativen Seiten der Person, auf die sich die Verliebtheit bezieht, ausblendet, dann ist man so richtig vernarrt. Ja, es gibt auch in Süddeutschland für die Psychiatrie den umgangssprachlichen Ausdruck Narrenhaus. Es gibt auch irgendwo die Redewendung, wenn jemand sehr geistesabwesend ins Leere starrt, dann sagt man auch ins Narrenkästel starren. Das heißt, der Narr ist auf jeden Fall doch irgendwo in unserer Sprache vorhanden, vor allem in der Volkssprache. Der Narr begegnet uns in der Literatur. Der Narr begegnet uns historisch, politisch als Hofnarr. Er begegnet uns im Tarot, ist also auch irgendwo Teil der esoterischen Tradition. Und vor allem, da kennen wir vielleicht die Narren heute noch am stärksten, er begegnet uns in der Fastnachts- und Karnevalstradition. Und wir wollen heute in dieser Sendung mal ergründen, was hat es eigentlich mit dem Narren auf sich? Sind wir vielleicht alle Narren? Und was ist das für ein Archetyp, wenn man so im Sinne C.G. Jungs davon ausgeht, dass es Archetypen gibt, Urbilder in der Kollektivpsyche, die in uns wirken? Beispielsweise, es gibt ja auch den Archetyp der Mutter, den Archetyp des Königs, des Kriegers. Dann finde ich doch, ist der Narr so ein Archetyp, der relativ schwierig erstmal zu greifen ist, bei dem man sich auch gar nicht so sicher ist, ob er positiv oder negativ konnotiert ist. Ist der Narr irgendwie eine freie Figur, etwas verkörpert, was erstrebenswert ist? Oder ist der Narr doch etwas Düsteres, eine dunkle Figur? Ich kann schon vorwegnehmen, das ist eher die Variante, zu der ich tendiere, aber wir wollen uns diesem Thema mal heute annähern. Sprachgeschichtlich ist es sehr interessant, da kommt das Wort Narr aus dem mittelhochdeutschen Wort Narre oder auch aus dem althochdeutschen Narro. Und die Bedeutung dieser Worte ist relativ unklar. Es gibt da noch eine Theorie, die führt das Wort Narr auf das spätlateinische Nario zurück. Und da bedeutet es so viel wie Nasenrümpfer oder Spötter. Das ist in dem Sinne zu verstehen, dass im christlichen Mittelalter oder in der Frühneuzeit der Narr vor allem ein Gottesleugner ist. Aber da werden wir gleich dann nochmal näher drauf zu sprechen kommen. Der Narr ist also vor allem eine Person, die praktisch der Wahrheit spottet. Es gibt auch eine andere Theorie, die den Begriff Narr auf das Wort Narbe zurückführt. Ja, eine Narbe ist von der Wortbedeutung her etwas Eingeschrumpftes, Verkrüppeltes. Ja, wenn man einen Schnitt hat, dann bildet sich eine Narbe, ist das genau sowas. Und in dem Sinne wäre der Narr jemand, der vielleicht geistig verkrüppelt ist. Man hat im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit zwei Arten von Narren erstmal unterschieden. Es gab die natürlichen Narren, ja, das waren psychisch kranke Menschen, geistig Behinderte, und es gab künstliche Narren. Künstliche Narren sind Gaukler, die Narren zur Karnevalszeit, wo man sich als Narr verkleidet, oder halt auch die Hofnarren, die einen Posten, eine spezielle Funktion ausüben. Und in diesem mittelalterlichen Verständnis, da ist der Narr eigentlich so etwas wie das Gegenteil zu dem Weisen, den Sapiens. Wir sprechen ja auch vom Homo sapiens, vom weisen Menschen. Und der Narr wurde dort auch als Insipiens bezeichnet. Das ist sowas wie das Gegenteil von Sapiens, der Nichtweise. Und wir wollen uns jetzt mal einige Bilder anschauen, die ich für euch vorbereitet habe, auf denen wir Darstellungen von Narren sehen, denn ich kann hier viel erzählen. Bilder sprechen mehr als Worte, und wir wollen diese Bilder mal analysieren und wollen uns schrittweise der Deutung dessen, was symbolgeschichtlich der Narr im Abendland darstellt, nähern. Und ich nehme euch jetzt mit auf eine interessante Reise in die Welt der Narren. Und hier, liebe Freunde, könnt ihr eine Zusammenstellung von Bildern sehen, die ich für euch vorbereitet habt, mit mehreren Figuren. Und wir fangen mal an mit der Figur unten links. Das ist dieser glatzköpfige Mann mit diesem Gewand, der in seiner Hand ein Brot hält und in der anderen Hand eine Keule. Dieses Bild stammt von 1250 ungefähr. Da ist es entstanden und es stellt die älteste Darstellung eines Narren da. Also es ist das älteste Bild, was wir haben von einem Narren. Und in diesem Buch, das ist so eine religiöse Schrift, wo dieses Bild enthalten ist, da wird er als Insipiens bezeichnet. Ich hatte diesen Begriff eben schon erwähnt, als Gegenteil eigentlich des Sapiens, des Weisen, der Insipiens. Das ist der einsichtslose, unverständige, törichte und lernunfähige und unverbesserliche Mensch. Und der Begriff stammt aus der Vulgata, der lateinischen Übersetzung der Bibel, die vom heiligen Hieronymus geschaffen wurde. Und dort taucht dieser Begriff im Psalm 110 auf. Und das wurde dann so im Mittelalter übernommen. Und das Interessante ist, wenn wir uns jetzt diesen frühen Narren, wie ich ihn mal nenne, anschauen, dann hat er herzlich wenig Ähnlichkeit mit dem, wie heutige Karnevalsnarren aussehen oder wie wir uns den typischen Klischee-Narren vorstellen. Die Narren haben verschiedene Attribute und die wandeln sich mit der Zeit. Also dieser frühe Narr, jetzt aus dem Jahr 1250, der entwickelt sich dann im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters bis zur Frühneuzeit eigentlich zu der Form des Narren, wie wir ihn heute kennen. Wir müssen aber mal praktisch mit diesem Urtypus des Narren anfangen. Und der trägt immer ein Brot, in dem ein Kreuz gezeichnet ist. Und das ist eine Anspielung auch auf einen Psalm, auf Psalm 52, Vers 5. Dort heißt es, dort ist die Rede von Menschen, die haben keine Erkenntnis, tun Frevel und fressen mein Volk, als äßen sie Brot. Also gemeint ist das Volk Gottes. Also das sind jetzt praktisch, ja, die erkenntnislosen Narren, die das Volk Gottes essen wie ein Brot. Dann ist es noch interessant, dieser Narr hat immer eine Glatze. Und das ist interessanterweise wahrscheinlich eine Art Verspottung der Mönchstonsur. Denn normalerweise ist die Glatze und die Tonsur, also diese Frisur, die Mönche im Mittelalter getragen haben oder teilweise noch heute tragen, ein Zeichen der Demut, was hier karikiert wird durch den Narren. Und interessant ist zumindest an diesem Narren, dass damit auch schon eigentlich so seine typischen Attribute enden. Er ist immer auch so leicht bekleidet dargestellt, beinahe nackt. Die Nacktheit ist hier durch dieses lockere Gewand eher angedeutet, was auch praktisch ein Zeichen sein soll für seine Fleischlichkeit. Ja, man könnte auch sagen für seine Geilheit, Ja, was auch eine der Todsünden ist. Man unterschied im Mittelalter auch zwei Arten der Liebe. Die Amor Carnis, das ist diese Fleischesliebe, wie wir uns heute Sexualität nennen. Und im Gegensatz dazu die Amor Caritas, die Nächstenliebe. Und diese Amor Caritas, die Nächstenliebe, das ist das, was dem Narren fehlt. Er ist ganz und gar der fleischlichen Lust und den Sünden hingegeben. Trotzdem bleibt es rätselhaft, warum er jetzt ausgerechnet eine Keule in der Hand hält. Und auch die Erklärung mit dem Brot scheint für mich irgendwie auch ein bisschen rätselhaft. Auch wenn es diese Erklärung gibt, dass es sich eben auf diesen Psalm 52 bezieht. Die anderen Bilder, die ich jetzt hier noch mit reingebastelt habe, zeigen andere Figuren. Ganz rechts sehen wir aus dem Rider-Waite-Tarot die Karte der Narr. Und da sehen wir schon, das ist ja eine Darstellung aus dem frühen 20. oder späten 19. Jahrhundert, als das Rider-Waite-Tarot-Deck entstand, eine doch relativ moderne Narrendarstellung. Und da kann man eigentlich so diesen Bogen schon erkennen, wie sich der Narr über die Jahrhunderte dann doch auch gewandelt hat. Ganz oben, dieses breite Bild, das zeigt einen sibirischen Schamanen. Und zwar stammt diese Zeichnung aus dem 17. Jahrhundert und ist die älteste überlieferte Darstellung eines Schamanen. Und wir sehen den Schamanen hier mit einem Schlegel und einer Trommel. Und ich finde es halt interessant, weil ich mich gefragt habe, könnte die Darstellung des Narren mit Keule und Brot vielleicht auch eine Abwandlung halt von einer Trommel und einem Schläger sein? Denn Schamanen und Narren haben beide eine Gemeinsamkeit. Sie stehen in einem gewissen Sinne dem Wahnsinn nahe. Sie sind mit dem Wahnsinn verbunden. Der Schamane durchläuft vor und auch während seiner Initiation zum Heiler und ja eben Schaman, die sogenannte Schamanenkrankheit. Ja, westliche Psychiater haben die Schamanen auch häufig einfach nur für Geisteskranke gehalten. Dem ist natürlich nicht so. Der Schamane ist mit der geistigen Welt verbunden, aber er durchlebt auch einen Leidensweg, um eben diesen Kontakt zu dieser geistigen Welt meistern zu können und als Vermittler zwischen der menschlich-irdischen und der geistigen Welt zu fungieren. Und ich könnte mir vorstellen, da ja im katholischen Mittelalter viel Heidnisches negativ umgedeutet wurde, dass vielleicht auch in dieser Figur, zumindest des frühen Narren, ein Anklang an den Schamanen mitschwingt. Denn wir hatten sicherlich auch hier in Europa, im germano-keltisch-slawischen Raum, auch eine Art des Schamanismus. Die ist natürlich vielleicht optisch und in mancher Hinsicht anders gewesen als die der sibirischen Schamanen, aber ich bin mir sicher, dass viele Dinge doch da parallel waren. Und die mittlere Darstellung, die wir sehen, das ist der Gott Perseus. Da hält er gerade den Kopf hoch, der Gorgo Medusa, die er enthauptet hat. Und Perseus ist auch interessant, er trägt ja diese Flügelkappe des Hermes, er hat einen Spiegelschild, mit den er von der Göttin Athena bekommen hat und mit dem er dann diese Medusa blendet in dem Mythos. Und auch dort sehe ich vielleicht gewisse Anklänge an den Narren. Und so viel sei an dieser Stelle schon gesagt. Der Narr ist eine Figur, die dem christlichen Abendland entspringt und dort entstanden ist und die ähnlich vielleicht wie die Hexe, ist ja ein anderer Archetyp, ist der Narr so ein gewisser Kristallisationspunkt für verschiedene ältere und auch heidnische Überlieferungen. Und an dieser Stelle nur der Hinweis eben an den Schamanismus und auch an den Perseus-Mythos, wo wir vielleicht später noch sehen werden, wie das so zustande kommt, diese Übereinstimmung. Auf diesem Bild sehen wir mal eine Darstellung von typischen Figuren aus dem Spätmittelalter. Man sieht hier einen Bischof, einen Krieger mit Hellebarde, ja, so einen Schützen mit der Armbrust, vielleicht ist es mit so einem Jägerhorn, vielleicht soll das einen Jäger darstellen. Und wir sehen hier auch auf dem Boden den Narren. Und was man daran schon merkt, ist, dass der Narr ganz selbstverständlich eigentlich zum Ensemble mittelalterlicher Figuren gehört. Der hat ja auch so die Hand gehoben, als würde er betteln. Er ist wirklich so eine typische Figur, so aus dem Stadtbild, so wie man sich eine mittelalterliche Stadt auch klischeehaft vorstellt. Und was wir jetzt an diesem Namen, so wie er hier dargestellt ist, sehen können, das ist erstmal diese ganz auffällige Kleidung und dass sein ganzes Aussehen eigentlich dem entspricht, wie wir uns ja, so das Klischee vom Narren vorstellen. Und es ist tatsächlich so, dass wir hier einen Vertreter sehen, des, man müsste ja sagen, moderneren oder späteren Narren. Das ist jetzt kein nackter Mann mehr mit Glatze und Keule, sondern jemand, der eben in dieser bunten Narrentracht gekleidet ist. Und zum Narren gehören auch noch eine ganze Reihe von Narrenattributen, die wir auf dieser Darstellung leider nicht sehen, aber gleich mal erklären werden. Welche Narrenattribute wir hier aber sehen, das ist zum einen die Kopfbedeckung. Der Narr trägt eine Narrenkappe. Und die Narrenkappe ist eine Abwandlung der Gugel. Und die Gugel ist eine mittelalterliche Kopfbedeckung. Wir kennen sie aus so Historienfilmen von so Mönchen. Es ist wie so eine, ja, wo sieht man das sonst? Wer hier noch eine Gugel trägt auf dem Bild, das ist dieser Schütze mit der Armbrust. Ja, das ist so eine Kopfbedeckung, die den ganzen Kopf bedeckt, nur das Gesicht freilässt und noch über die Schultern reicht. Und das trägt normalerweise auch der Narr. Hier ist es mit dem Rest seiner Kleidung praktisch vernäht. Und das, was er dort anhat, nennt man ein Mi-Parti. Das ist ein farblich geteiltes Kleid. Und das ist sehr interessant. Warum? Das Mi-Parti war im Mittelalter eine ganze Zeit lang Mode. Das kam nach Deutschland oder nach Europa durch Kaiser Otto II. Das war im ja, Hochmittelalter. Otto II., einer der sächsischen Kaiser, hat nämlich eine byzantinische Prinzessin Theophanu geheiratet. Und Theophanu kam jetzt eben aus Konstantinopel, was zu dieser Zeit eine ganz andere Mode hatte und Prachtentfaltung und Wohlstand im Gegensatz dann doch zum vergleichsweise barbarischen, ja, Heiligen Römischen Reich. Und die Theophanu hat natürlich auch byzantinische Mode mitgebracht. Und da stammt dann eben dieses Mi-Parti her, dieses zweigeteilte Kleidungsstück. Und das war eine ganze Zeit lang richtig schick. Das haben vor allem ja, Diener und Dienstboten getragen, weil dadurch, dass es zweigeteilt war, bot es sich an, die Wappen des Lehnsherrn auf dieser Kleidung abzubilden. Denn ihr kennt das sicherlich, viele Wappen sind auch zweigeteilt. Die setzen sich aus verschiedenen Motiven zusammen. Und bei dieser geteilten Pracht konnte man auf der einen Körperhälfte dann das eine Motiv tragen, auf der anderen das andere. Und es war eine typische Dienstbotenkleidung. Es war aber auch wirklich, wirklich schick. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Mehrheit der Bevölkerung war eher in der dienenden Position. Es waren ja nicht alles Geistliche und Adlige. Und als dieses Kleidungsstück, das Mi-Parti, jetzt aber zum Attribut des Narren wurde, also ungefähr so um 1500, da war dieses Kleidungsstück bereits aus der Mode geraten. Das Mittelalter war schon vorbei, das Mi-Parti war gar nicht mehr wirklich schick. Das bedeutet, der Narr ist hier jemand, der auch eine völlig vergangene und zu seiner Zeit schon altmodisch gewordene Kleidung trägt. Ja, das kennzeichnet ihn halt eben auch als Idioten, wenn man so will, dass der jetzt unmodisch gekleidet ist, der trägt die Mode von vorgestern. Hier sehen wir eine andere Darstellung von einem Narren. Hier wirkt er fast schon wie so ein kleiner Gnom oder Zwerg im Zauberwald mit übergroßen Erdbeeren, trägt auch eine Abwandlung des Mi-Parti, also zumindest so als buntes Kleidungsstück. Und was man sehen kann, das sah man auch eben bei dem Bild schon, sind die Schellen an seiner Kleidung. Und interessanterweise gehen die hier so ein bisschen über mit den Sternen, die man im Hintergrund sieht. Und was man auch sehen kann, ist, dass dieser Narr hier schon mehr typische Narrenattribute zeigt. Zum einen sehen wir an seiner Kopfbedeckung die spitzen Ohren. Das stellen Eselsohren dar. Und wir sehen in der Mitte einen Hahnenkopf. Der ist hier nur noch angedeutet. Und in seiner Hand hält er einen Stab. Man könnte vermuten, dieser Stab ist eine Abwandlung der Keule, die dieser ganz frühe Glatzköpfige nahe getragen hat. Und oben auf diesem Stab befindet sich dann eine kleine Figur und diese Figur stellt den Narren selbst dar. Er trägt also ein Bild von sich selbst mit sich rum. Und man nennt solch einen Stab und solch eine Abbildung von sich selbst eine Marotte. Heute haben wir das Wort Marotte auch noch in unserem Wortschatz. Da meint es mehr so etwas wie eine schlechte Gewohnheit oder so was. Wir alle haben unsere Marotten, aber ursprünglich ist es eben dieses Konterfei von einem selbst, was man mit sich rumträgt. Und diese Darstellung hier zeigt das noch viel deutlicher. Wir sehen hier einen Narren, es ist auch wirklich, muss man ja sagen, irgendwo schon ein verstörendes und groteskes Bild. Er trägt jetzt diese Marotte, also eine ebenbildliche Puppe. Und das soll ein Symbol sein für seine Selbstverliebtheit. Ich hatte es ja schon gesagt, der Narr als Gegenteil des Weisen, der Narr als Gottesleugner. Und wer ein Gottesleugner ist, ist auch fernab, sage ich mal, von der Demut. Er ist in der Selbstverliebtheit. Ist in einem seltsamen Geisteszustand, könnte man so sagen. Man sieht hier auch diese Schellen an den Eselsohren und auch an dem Hahnenkopf. Der Hahnenkopf ist hier in diesem Fall nur noch angedeutet als ein Hahnenkamm. Aber so hat immer die Narrenkappe, hat immer diese drei Teile, diese beiden Ohren und den Hahnenkopf oder Hahnenkamm. Schellen gehörten eine Zeit lang, waren sie auch Mode im Mittelalter, dass reiche Leute Kleidung getragen hatten mit Schellen. Es war ursprünglich mal nur ein Privileg des Kaisers, Kleidung mit Schellen zu tragen. Und der Narr trägt die Schellen zum einen irgendwo auch vielleicht als ein Zeichen der Eitelkeit, weil er sich jetzt praktisch, da ganz schick kleidet. Ne? Es war ja so, wie der Kaiser das mal durfte. Auf der anderen Seite, im christlichen Kontext ist es aber auch eine Anspielung auf die schlechte Eigenschaft der Geschwätzigkeit, die Schellen symbolisieren, hohles Geklingel und nehmen Bezug auf ein Pauluswort. Paulus sagt im ersten Korinther, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Ja, das bedeutet, wieder der Narr, der jetzt klingt wie diese klingende Schelle, ist jemand, dem die Liebe fehlt. Also die Amor Caritas. Er ist einfach nur in der sündigen, fleischlichen Liebe gefangen. Die Eselsohren spielen an auf die Todsünde Arcadia. Das ist die Trägheit. Der Esel galt im Mittelalter als ein träges und dummes Tier. Man sagt aber auch, dass der Teufel die langen Ohren des Esels hat oder umgekehrt der Esel die langen Ohren des Teufels. Das ist also wirklich irgendwie immer mehrdeutig. Man kann auch nochmal in Bezug auf die Schellen sagen, dass im Schamanismus in vielen Kulturen, wo es Schamanen gibt, da tragen ja auch die Schamanen spezielle Trachten, haben ein Schamanen-Outfit und das ist auch häufig mit Schellen behangen. Ja, die machen halt auch einen Klang beim Tanz. Der Tanz zum Trommeln ist trance-induzierend. Das Geräusch von Schellen ist auch ähnlich wie Trommeln trance-induzierend. Also hat eine tiefere Bedeutung, dass der Narr Schellen trägt. Diese beiden Bilder sind auch sehr interessant. Sie zeigen wieder diese etwas modernere Form des Narren, der späte Narr, wenn man so will, sehr deutlich mit den typischen Attributen, die ich eben schon beschrieben habe. Und ich finde es sehr schön, hier sieht man die Entwicklung. Auf dem rechten Bild kann man auf der Narrenkappe noch ganz deutlich den Hahnenkopf erkennen. Der Hahn, auch ein Symbol der sexuellen Ausschweifung, als ein potentes Tier. Man sagt ja auch der Hahn im Korb. Auch ein Tier, was in der mittelalterlichen Alltagswelt dazugehört hat. Keine mittelalterliche Stadt ohne Hühner und Hähne, die da auf der Straße rumrannten. Kein Dorf ohne Hühner und Hähne. Das ist ein Tier, was man täglich beobachtet hat. Ähnlich wie der Esel, was zur Alltagswelt gehörte und dessen Eigenschaften oder symbolischen Eigenschaften man hier überträgt. Man kann natürlich aber auch das mythologisch deuten und vielleicht, da wir uns ja hier auch so im germano-keltischen Raum befinden, an den gallischen Hahn denken. Der Hahn als ein Tier, das den Beginn des Tages anzeigt. Es ist auf jeden Fall interessant, auch der Hahn vielleicht als Feuervogel oder überhaupt auch als ein Symbol für den Vogel. Und hier wiederum interessanterweise, der Hahn ist ein flugunfähiger Vogel. Also es gibt, das werden wir auch später noch sehen, zum Beispiel Schamanenkappen, wo der Schamane eine Kappe trägt mit Vogelfedern und das symbolisiert seine Fähigkeit zu fliegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Hahn auf diese Kopfbedeckung des Narren aus dieser schamanischen Tradition gekommen ist, man dann aber bewusst als Vogel einen flugunfähigen Vogel gezeigt hat, vielleicht eben um wieder den Narren als diese groteske Figur zu zeigen. Wir können auch noch ergänzend zur Marotte etwas erzählen. Diese kleine Puppe mit dem Konterfei des Narren. Das Wort Marotte ist auch verwandt mit dem französischen Marionette. Ja, die Marionette, eben diese Puppe im Französischen, die an Fäden hängt, ist verwandt mit der deutschen Marotte. Es lässt vielleicht auch daran denken an Traditionen wie das Voodoo. Im Voodoo trägt ja auch der Voodoo-Priester zumindest oder benutzt bei Ritualen die Voodoo-Puppe. Also Puppen irgendwie mit sich rumzuführen, gehört auch eher in diesen Bereich, der Hexerei nahesteht, dem Schamanismus und der Zauberei. In späteren Bildtraditionen hat sich das dann so weiterentwickelt, dass die Marotte irgendwann ersetzt wurde durch einen Spiegel, der an diesem Stab befestigt ist. Und das ist auch interessant. Der Spiegel symbolisiert natürlich wieder die Eitelkeit des Narren, der sich selbst verliebt im Spiegel betrachtet. Und auf der anderen Seite ist es ja auch symbolisch, weil der Narr der Welt den Spiegel vorhält. Ja, also in diesem Spiegelbild kann man sich dann selbst als Narren erkennen. Es ist häufig bei den Narren so, dass sie schwer zu greifen sind. Der Narr ist niemals eindeutig, sondern eine mehrdeutige Figur. Wir sehen jetzt hier auch auf der Darstellung von dem Narren mit diesem tatsächlichen Hahnenkopf, dass seine Marotte den entblößten Po ausstreckt. Das ist natürlich zum einen so eine ganz freche Geste, jemanden das entblößte Gesäß zeigen. Auf der anderen Seite vielleicht auch so eine Andeutung auf die Praxis, die während der Teufelsmessen und der Hexensabbate üblich war. Also zumindest so, wie es tradiert ist, dass die Hexen und Teufelskultanhänger dem Teufel den Hintern geküsst haben. Da gibt es auch sehr viele Darstellungen, gerade aus Frankreich, aus dem Mittelalter, die diese Tradition bezeugen. Und was auch noch sehr beachtlich ist, wir sehen bei dem einen Narren auf seiner Stirn ein Geschwulst. Und man ging davon aus im Mittelalter, dass Narren, also vor allem jetzt natürliche Narren, also wirklich wahnsinnige Menschen, dass denen so ein Geschwulst wächst, so wie, es gibt ja auch das Hexenmal. Hexen haben auch irgendwo am Körper so ein Mal und so hat der Narr auf der Stirn das Narrenmal und das stellte man sich vor als eine Art Stein, der ihm dort raus wächst. Und das ist jetzt auch interessant, denn dieser Stein steht ja symbolisch im Kontrast dann zum Stein der Weisen, der Alchemisten, ja. Das heißt, es gibt den Stein der Weisen und es gibt diesen Narrenstein. Es gab auch Narren, die irgendwie so umhertingelten. Und es waren ja auch häufig Gestalten, wo fragwürdig war, ob sie natürliche Narren waren, also wirklich verrückt. Oder Leute, die das aus irgendeinem Grund in irgendeiner Form gespielt haben, die haben solche so Steine mit sich rumgeschleppt und dann behauptet, ja, das ist so ein kleiner Stein, den hat man mir mal rausgeschnitten. Und diese Praxis des Narrensteine rausschneidens, die wollen wir uns hier mal angucken. Das ist hier ein sehr interessantes Bild von Hieronymus Bosch. Und da zeigt er nämlich, wie das gemacht wurde. Man hatte halt diese Vorstellung, dass Narren oder verrückten Menschen dieser Wahnsinn als Stein irgendwo wächst und den kann man rausschneiden. Und es gab so Kurpfuscher, das heißt, das waren so Leute, die gehörten zum fahrenden Volk, die haben so medizinische Dienstleistungen angeboten, wie Zähne ziehen oder eine Wunde zunähen oder solche Sachen. Und die sind auch rumgetingelt und haben dann den Narrenstein entfernt. Und ob dabei jetzt wirklich auch die Schädeldecke geöffnet wurde und man da irgendwie am Gehirn rumgeschnitten hat oder ob es mehr, man könnte fast sagen, eine Show-Operation war, ist fraglich. Wir haben aus dem Spiritismus in Brasilien und auf den Philippinen eine Tradition, wo spiritistische Heiler auch so Operationen durchführen, teilweise mit rostigen Klingen unter Trance als Medium, wo der Patient dann auch unter Trance ist, wo da irgendwie rumgeschnitten wird und auch tatsächlich verschiedene Sachen geheilt werden. Das wäre jetzt nochmal Stoff für eine eigene Sendung, diese spiritistischen Operationen, aber es erinnert irgendwie vielleicht an diese Praxis. Eine andere Geschichte, die noch bis ins 20. Jahrhundert verbreitet war, war die Lobotomie. Das haben moderne Psychiater eigentlich bis vor wenigen Jahrzehnten durchgeführt, dass man mit so einer Art langen Metallnadel, die durch die Nase geführt wurde, am Stirnlappen bei den Patienten am Gehirn ein Areal zerstört hat und so glaubt, ihren Wahnsinn heilen zu können. Natürlich eine völlig absurde und grausame Geschichte, aber es ist halt interessant, vergleichbare Vorstellungen gab es schon im Mittelalter, wo man doch so gerne irgendwie auf das vermeintlich primitive Mittelalter zurückschaut. Ich glaube, das war nicht weniger primitiv als unsere Zeit heute. Hier sehen wir auch eine schöne Darstellung. Das ist von einer Kirche, ich glaube in Nördlingen in Bayern. Da schaut einem dann so ein Narr ins Gesicht und dann steht da drunter, nun sind unser zwei. Das heißt, also jetzt sind wir schon zu zweit nach dem Motto, der Besucher schaut, ist selber ein Narr und schaut jetzt dem Narren wie in dem Spiegel ins Gesicht. Und da geht es wieder darum, dass der Narr uns den Spiegel vorhält. Und das Wort Spiegel ist auch insofern interessant. Man nannte früher auch eine Literaturgattung Spiegel. Und zwar war das so Literatur, die belehren sollte. Ja, es gibt zum Beispiel auch den Sachsenspiegel, also eine Gesetzessammlung. Es ist schon wie so oft mehrdeutig, auch diese Spiegelsymbolik, die mit dem Narren verbunden ist. Dieses Bild finde ich auch sehr schön. Es zeigt den Narren und die Närren, ja, als Trunkenbolde. Vielleicht sind es auch Narren zur Karnevalszeit, vermutlich sogar. Man sieht hier auch wieder die Gugel, die sie tragen mit den Eselsohren. In diesem Fall mit Hahnenfedern, kein Hahnenkopf oder Hahnenkamm. Ja, und geben von so Fliegen und Mücken und so stechenden Insekten. Also sitzen die da so irgendwie so in ihrem Dreck. Und bei dem Narren, der männlichen Figur, da sieht man, dass der was sehr Interessantes in der Hand hält. Nämlich so eine Art Penis. Und tatsächlich gibt es noch heute die Karnevalstradition, dass die Narren eine Narrenwurst bei sich tragen. Und die Narrenwurst, das ist so ein Lederbeutel, der ist so 30 bis 50 Zentimeter lang und mit Rosshaar ausgestopft. Und der ist hervorgegangen aus diesem Phallus. Also Narren sind mit so einem Lederphallus rumgerannt. Wiederum ein Symbol eben für die Sexualität, für die sexuellen Ausschweifungen des Gottesleugners. Und wir können uns jetzt ja auch nochmal eben so eine Narrenwurst anschauen. Hier sieht man so eine moderne Narrenwurst, wie sie noch heute im Karneval zum Einsatz kommt. Und es ist schon interessant, dass diese urtümlichen Narrenwürste tatsächlich Penisform hatten. An dieser Stelle möchte ich einmal kurz darauf eingehen, wie es denn überhaupt kommt, dass der Narr mit der Karnevalstradition verbunden ist. Und vielleicht müssen wir da vorher erstmal nochmal erklären, was Karneval oder Fasnacht oder Fasching überhaupt genau ist. Es ist ja heutzutage eine Tradition, die eher in den Hochburgen, in einigen katholischen Regionen Deutschlands noch gefeiert wird, in protestantischen Regionen weniger. Als ich noch Kind war, haben wir uns auch zum Fasching verkleidet. Heute hat sich das gewandelt. Heute feiern die Kinder, glaube ich, tendenziell in den Großstädten eher Halloween. Aber wir wollen deshalb mal jetzt schauen, was ist denn überhaupt im religiösen Jahr, im Jahreskreislauf, diese Karnevalszeit. Sie wird ja auch manchmal als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Und es ist so, dass Ostern, dem Osterfest, also dem Fest, wo die Auferstehung Christi von den Toten gefeiert wird, geht eine 40-tägige Fastenzeit voran. Das heißt, 40 Tage lang vor Ostern wird gefastet. Und bevor diese Fastenzeit beginnt, die beginnt mit dem Aschermittwoch, ist die Fastnachtszeit. Ja, deshalb Fastnacht ist auch die Nacht vor dem Fasten, so wie Weihnacht, die Nacht vor der Weihe. Oder das Wort Karneval, das leitet sich ab von Karnevale, Fleisch, lebe wohl. Ja, das Fest vor der Zeit, wo man dann auf eben das Fleisch und die weltlichen, irdischen Genüsse verzichtet. Und der Kirchenvater Augustinus, der hatte so ein Konzept, dass er eigentlich seiner Vorstellung einer göttlichen Ordnung im irdischen Reich die Civitas Diaboli gegenübergestellt hat. Also das Reich, wo der Teufel herrscht. Und das wurde dann, ja, also so nach dem Motto, die irdische Welt ist die Welt des Bösen, wo der Teufel herrscht. Das wurde dann so ungefähr ab 1400 von Theologen auf diese Fastenzeit und Karnevalszeit übertragen. Und aus dem Grund war es praktisch erlaubt, als ein didaktisches Beispiel für Sünde über die Stränge zu schlagen. Zur Karnevalszeit, unmittelbar vor der Fastenzeit, vor der Zeit des Verzichts, durfte praktisch nochmal das Volk richtig wild und weltlich feiern, die Civitas Diaboli, die Herrschaft des Teufels eigentlich zelebrieren. Und die Theologen haben das dann so erklärt, dadurch würde den Menschen dann ihre eigene Vergänglichkeit auf Erden aufgezeigt werden, und es steht dann im Kontrast zu der dann sehr frommen, auf Gott bezogenen Fastenzeit, die direkt folgt. Und in diesem Kontext muss man eigentlich Karneval betrachten. Karneval ist nicht wie heute einfach nur ein Fest, wo man sich besäuft und witzig anzieht. Auch nicht so, wie es vor 100 Jahren war, wo zum Beispiel Kölner Karneval stark politisiert wurde mit einer Kritik an den Herrschenden, sondern Karneval war eigentlich eine, muss man doch sagen, letztlich heidnische Tradition, die dann aber von der Kirche theologisch legitimiert worden ist und irgendwie so ein Zwischending aus alten heidnischen Bräuchen und dem christlich verstandenen Jahreszyklus der kirchlichen Feste darstellt. Und es war auch üblich, sich zu Karneval als Teufel oder Dämonen zu verkleiden oder so Geistwesen. Aber dann so um 14 und 1500 wird es immer populärer, sich als Narr zu verkleiden. Weil der Narr im gewissen Sinne Konjunktur hat. Das hat auch mit einem Buch zu tun, was um 1494 erschienen ist. Das nennt sich Das Narrenschiff von Sebastian Brandt. Und Das Narrenschiff ist interessanterweise das erfolgreichste deutsche Buch vor der Reformation. Also dann kam die Lutherbibel, die war natürlich erfolgreich, aber bis dahin war Das Narrenschiff das erfolgreichste Buch. Und es erschien interessanterweise 1494, kurz nachdem Amerika 1492 entdeckt worden ist. Und es handelt davon, dass auf einem Schiff sich 100 Narren aufmachen in das ferne Land Narragonien. Und es werden dann so in Einzelepisoden diese einzelnen verschiedenen Narren beschrieben, und jeder Narr verkörpert in irgendeiner Form ein anderes Laster, das porträtiert wird. Ja, die Lasterhaftigkeit dieser Narren wird aufgezeigt. Und dadurch, dass dieses Buch, es ist wie gesagt im Deutschen geschrieben, das wurde dann ins Lateinische übersetzt und vom Lateinischen in andere Sprachen, Französisch, Englisch, sogar ins Polnische, hat es wirklich europaweit Verbreitung gefunden. Und das Motiv des Narren wurde unheimlich populär und dann auch besonders populär zur Karnevalszeit. Und die heidnischen Wurzeln der Fastnacht, die reichen natürlich über die römischen Saturnalien bis zu Bräuchen im alten Babylonien zurück. Sie haben auch gewisse Parallelen zu den Dionysien, auch zum keltischen Samhain oder Halloween. Das wird zwar im Herbst gefeiert, aber auch dort verkleidet man sich als Geister. Die Kelten haben übrigens zu Samhain dann eigentlich den Jahresbeginn gefeiert, weil ihr Jahr dann mit Einbruch des Winters begann. Was eine sehr artverwandte Vorstellung ist zu dem Beginn von Tagen. Denn Weihnachten oder so, man hat früher gedacht, der Tag beginnt mit dem Einbruch der Dunkelheit. Anders als heute, wo er mit Sonnenaufgang beginnt. Ne? Aber das sind so alteuropäische, heidnische Vorstellungen. Was auch noch sehr interessant ist, das erste Mal, dass die Fastnacht, so wie der Karneval ja meistens in Deutschland genannt wird, literarisch erwähnt wird, das ist so ungefähr, schätzt man so 1206, in dem Roman Parzival von Wolfram von Eschenbach. Dort kommt es dann tatsächlich dazu, dass in einer Episode eine Fastnacht oder Fastnacht erwähnt wird im Mittelhochdeutschen. Und das ist insofern auch spannend, weil, wie hier in diesem Roman Parzival, das erste literarische Zeugnis der Fastnacht haben, auf der anderen Seite aber auch mit der Figur des Parzival, der ja später, also der loszieht und Artus Ritter wird und dann am Ende Gralskönig, auch eine Figur haben, die dem Narren sehr nahe steht. Denn im Parzival ist es so, dass Parzival im Wald aufwächst, allein mit seiner Mutter Herzeleude. Und die Mutter behütet ihn und hält ihn von der Welt fern. Und er wächst eigentlich in so einer Art paradiesischer Diade mit dieser Mutter, vielleicht auch der Urmutter auf, bis er dann irgendwann mal Artus Ritter sieht, die im Wald da irgendwie an ihm vorbeireiten. Und dann beschließt, er will auch in die Welt hinausziehen und Ritter werden. Und die Mutter, die zieht ihm dann eben ein Narrenkleid an, damit ihm nichts passiert, weil er ist ja praktisch unbedarf und grün hinter den Ohren und er zieht dann im Narrengewand los und sie gibt ihm noch einen Rat mit auf den Weg, damit ihm nichts passiert, sagt sie ihm, oder damit auch jeder erkennt, dass er ein Narr und ein Idiot ist sozusagen, er soll jeden Menschen, der ihm begegnet, freundlich grüßen und dann immer auch sagen, das hat ihm seine Mutter so gesagt. Und jetzt läuft der Parzival halt los und grüßt jeden zwanghaft. Ja, hallo, hallo, schönen guten Tag. Meine Mutter hat gesagt, ich soll jeden grüßen. Und da erkennen die Leute natürlich, das ist ein Narr und tun ihm nichts. Und im Verlauf dann der Romanhandlung entwickelt sich jetzt dieser Parzival von diesem, man muss es schon sagen, dummen und einfältigen Narren zum geläuterten Weisen, der am Ende eben die Gralsburg erreicht und zum Hüter des Grals wird. Er ist auch ein Archetyp letztlich, könnte man sagen, oder eine Variante des Narren. Oder man könnte sagen, Parzival zeigt uns, wie der Narr geläutert werden kann und zum Weisen wird. Denn am Ende als Gralskönig ist er ja der Sapiens, der Weise. Und er startet als Narr. Wolfram von Eschenbach zeigt uns diese Entwicklung oder eine Möglichkeit dieser geistigen Entwicklung. Widmen wir uns nun einmal dem Tarot. Denn auch im Tarot, in der großen Arkana, ist der Narr eine wichtige Karte. Das Tarot-Deck beginnt sogar mit dem Narren. Er ist die Karte Null. Mit ihm startet das. Und ich habe euch hier mal zum Vergleich ein paar Darstellungen des Narren auf Tarotkarten herausgesucht. Ganz links sehen wir eine sehr alte Karte, ich denke so auch um 1400, 1500 entstanden, in der Mitte den Narren aus dem Sforza-Tarot-Deck. Das stammt so von 1450 ungefähr. Und ganz rechts ein Narr, auch wenn er älter aussieht, aus dem 20. Jahrhundert, aus dem Oswald Wirth-Tarot, wo man ja auch schon sieht, dass der sich bei dem anderen Narrenbild orientiert hat. Und interessanterweise sehen wir, dass dieser Narr im Tarot sowohl Anleihen macht bei diesem ganz frühen Narren, dem glatzköpfigen, nackten Mann mit der Keule, als auch bei dem späteren Narren, der schon die typischen Narrenattribute hat, wie die Narrenkappe. Was beim Tarot nun hinzukommt als Elemente, das sind zum einen mal die heruntergelassenen Hosen. Diese heruntergelassenen Hosen Oder wie bei dem linken Bild, diese Hose, die ihm dort von diesem kleinen Tier zerrissen wird, könnten auch diese Nacktheit, diese Wollust und Geilheit symbolisieren, vielleicht aber auch die Unfähigkeit, voranzuschreiten im Leben. Denn auf der einen Seite ist der Narr hier so mit einem Wanderstock ausgestattet und ist scheinbar auf einer Wanderung. Auf der anderen Seite wiederum kann man ja mit heruntergelassenen Hosen sich nicht wirklich gut vorwärts bewegen. Interessant als Elemente sind auch das kleine Tier, was ihn beißt. Das ist mal in einigen Darstellungen ein Hund, in anderen eher katzenartig. Ja, es ist auch teilweise schwer zu erkennen. Das greift ihn irgendwie an oder reißt ihm diese Hosen runter. Und man sieht auch als Element, das finde ich interessant, bei dem Oswald-Wirtarot-Blatt zwischen seinen Beinen diese kleine Pflanze, die dort wächst. Die begegnet uns nämlich auch später wieder beim Rider-Waite-Tarot. Da hält der Narr eine Pflanze in den Händen. Was man auch sehen kann bei dem Sforza-Tarot-Narren, also dem mittleren Bild, der hat so Federn im Haar, eine Anspielung auch auf diese Narrenkappe mit den Hahnenfedern oder eben diesen Hahnenelementen. Und wenn wir hier mal weiterschauen, jetzt sind wir schon bei moderneren Decks, ja, links das Rider-Waite-Deck und ihr seht, wie ich es eben schon angekündigt habe, diese Pflanze in den Händen des Narren. Und man sieht jetzt das Tier, was den Narren eigentlich angreift, wo man nicht ganz sicher ist, ist das eine Katze, ist das ein Hund? Hier ist es ein kleiner weißer Hund, begleitet ihn und sieht eher freundlich aus. Hier ist ja auch der Narr so mit so erhobenem Blick etwas hochmütig dabei, eigentlich jetzt so einen Abgrund hinunterzufallen. Und häufig ist die Erklärung, dass dieses Tier ihn jetzt warnen will davor, diesen Abgrund hinunterzufallen. Beim Crowley-Tarot ist das Tier so eine Art kleiner Tiger, was den Narren angreift. Auch hier sehen wir zwischen den Beinen des Narren diese Pflanze sprießen. Der Narr hat hier Hörner. Auch sehr interessant. Man sieht auch Weintrauben im Hintergrund. Es ist eine Art Dionysos, der Weingott. Und bei all diesen Tarotkarten sehen wir Anspielungen eigentlich an, man müsste sagen, okkulte Mythologeme oder Elemente aus der griechischen Antike. Das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Links sehen wir auf diesem Bild auch noch eine ältere Tarot-Darstellung des Narren, erneut mit heruntergelassenen Hosen. Diesmal ist er dabei, Goldmünzen zu verteilen, zu verlieren, irgendwie so kleine Wesen, Schmarotzer, könnte man sagen, sammeln so sein Gold auf. Er ist halt der Narr, der seine Reichtümer verschenkt. Vielleicht für die Deutung des Narren, wie ich sie heute machen möchte, von weniger großer Bedeutung. Interessanter ist jetzt das Bild in der Mitte. Das ist keine Tarotkarte. Das ist allerdings auch ein Renaissance-Bild von Giotto di Bondone. Es zeigt eine Allegorie der Narrheit und wir sehen hier wieder ganz typisch den Narren mit der Keule und dieser Federkopfbedeckung. Und da kam mir ein interessanter Gedanke. Ich bin ja immer dabei zu versuchen, solche mythologischen Bilder aufzuklären, das hinter den Schleier des Okkulten zu blicken und Verbindungen herzustellen. Es gibt einen Heros in der griechischen Antike, nämlich Herakles, der ebenfalls mit einer Keule dargestellt wird. Und mir kam der Gedanke, was wäre denn, wenn in diese Figur des Narren auf irgendwelche Umwege der Übertragung, wenn man so will, die Figur des Herakles mit reingekommen wäre. Herakles trägt, wie gesagt, auch einen Narren. Wir sehen hier rechts eine Statue des Herakles und zu seinen Füßen einen Löwen. Es ist nämlich so, dass Herakles muss in der griechischen Antike verschiedene Aufgaben erfüllen, die ihm der König Eurystheus stellt. Das sind die sogenannten 12 Arbeiten des Herakles. Und zwei davon
haben mit Tieren zu tun, die sich vielleicht auch in der Bilderwelt des Tarot widerspiegeln. Zum einen der nemeische Löwe. Das ist ein mächtiger, starker Löwe und Herakles besiegt diesen Löwen und trägt dann fortan dessen ja, Fell praktisch als Körperbedeckung und seine Waffe ist eine Keule. Und wir haben ja, wie gesagt, die Keule bei diesem Urtypus des Narren als Symbol und wir finden dann später auf den Tarotdecks diese Katze oder manchmal ist es halt auch ein Hund, die den Narren angreift. Hier eine andere schöne Darstellung, wie Herakles den nemäischen Löwen bezwingt und mit eigenen Händen erwürgt. Es gibt aber auch noch eine andere Geschichte rund um Herakles, nämlich kriegt er den Auftrag, das ist eine seiner Arbeiten, den Hund Keberos, das ist der dreiköpfige Hund, der die Unterwelt oder die Hölle bewacht, den nach oben an die Oberwelt zu bringen. Und das gelingt Herakles aufgrund seiner unmenschlichen, übermenschlichen Kräfte, er ist ein Heros, ein Halbgott, ein Sohn des Zeus, gelingt es, diesen Bewacher der Unterwelt nach oben zu bringen. Und das ist sehr interessant, weil in dieser Legende, wo er das dann, also in dieser Erzählung schafft, da trägt er den Keberos nach oben und dessen Atem und Speichel ist hochgiftig und kann Menschen töten. Und als Herakles den dann so nach oben trägt, da tropft etwas von dem Speichel des Keberos auf den Boden. Und an dieser Stelle wächst eine Pflanze. Und das ist der Eisenhut. Und Eisenhut ist eine hochgiftige Pflanze, die im Mittelalter aber auch Bestandteil war der sogenannten Hexensalbe. Sie ist auch psychoaktiv. Es ist also ein psychoaktives Gewächs, was jetzt durch den Speichel des Höllenhundes Keberos entsteht. Und meine These ist die, dass diese kleine Pflanze, die wir auf diesen alten Tarotkarten beim Narren zwischen seinen Beinen sehen oder dir beim Rider-Waite-Tarot, da ist es zwar als Rose dargestellt, aber es ist immer noch so eine kleine Pflanze mit einer Blüte in den Händen hält, dass das eben diese Pflanze ist und dass das Tier, was ihn angreift, entweder Kerberos ist, der Hüter der Unterwelt, oder wenn es als Katze dargestellt ist, dieser besagte nemäische Löwe. Eine andere Figur neben dem Herakles, die sicher ganz entscheidend ist für die Entstehung des Narrenarchetypes, ist der Trickstergott. Hier sehen wir ein Bild des nordischen Tricksters Loki. Es gibt aber den Trickster in jeder Kultur. Keine Mythologie kommt eigentlich ohne den Trickster aus. Ja, es ist schon im Namen drin, wir haben ja im Deutschen das Wort Trick oder im Englischen ein Streich ist ein Trick, es ist der Trickster. Das ist eine mit dem Narren und dem Schelmen verwandte Gottheit, die die Regeln überschreitet, die den anderen Göttern Streiche spielt, sie überlistet. Eine Wesenheit, die auch irgendwo so zwischen Gut und Böse steht, ein Grenzgänger. In der griechischen Antike wäre dann das Pendant dazu Hermes oder bei den Römern Merkur, der auch interessanterweise hier diese berühmte Hermeskappe hat, mit der er fliegen kann, die auch Federn enthält. Und über diese Figur des Tricksters, die wirklich weltweit auftaucht, von den hochentwickelsten Kulturen bis zu indigenen Völkern irgendwo im Regenwald, alle kennen sie die Figur des Tricksters, gelangen wir nun zum eigentlich bekanntesten Narren der deutschen Mythologie, wenn man so will, und der deutschen Literatur. Liebe Zuschauer, ihr kennt ihn auch alle, wahrscheinlich eher aus Kindergeschichten. Wir kommen jetzt mal zum berühmten Till Eulenspiegel. Und das ist wirklich interessant. Till Eulenspiegel ist ein Narr. In allen Darstellungen wird er auch im typischen Narrengewand dargestellt. Und die Geschichte von Till Eulenspiegel wurde so um 1510 das erste Mal gedruckt. Wie gesagt, das ist auch nicht allzu lange nach dem Druck vom Narrenschiff. Das wurde ja so 1494 gedruckt. Also um 1500 ist der Narr wohl so das populärste Narrativ oder die Archetyp, der irgendwie so ins Bewusstsein der Öffentlichkeit tritt. Und diese Geschichte von Till Eulenspiegel, da weiß man gar nicht, wer die eigentlich geschrieben hat. Die Verfasserschaft ist unbekannt. Und es ist ein Buch mit 95 Episoden. Interessanterweise werden aber 96 Episoden nummeriert. Ich glaube, die 42. fehlt. Da ist einfach eine Lücke. Entweder wurde die nie geschrieben oder die ist nicht mehr überliefert. Und in jeder dieser Kurzepisoden, das ist wie bei einer Fernsehserie, eine Folge, so könnte man sich das vorstellen, erlebt der Till ein anderes Abenteuer und spielt seinen Zeitgenossen irgendwie Streiche. Und so ein typisches Merkmal von ihm ist, dass er Redewendungen wörtlich nimmt und dadurch irgendwelche absurden Situationen herbeiführt. Und wir erinnern uns, das war auch eine Eigenschaft, die dem Parzival innewohnt. Auch Parzival nimmt viele Dinge wörtlich, so wie seine Mutter, die ihn mit auf den Weg gibt, jeden zu grüßen. Und heutzutage ist Till Eulenspiegel eigentlich verkommen zu einer Kinderfigur. Wir kennen den vielleicht so eher so vom Kasperle-Theater oder irgendwelchen albernen Kinderfilmen. Aber eigentlich ist Till Eulenspiegel eine Art Trickster der deutschen Volksseele. Es ist vielleicht unser deutsches Pendant, wenn man ihn mal als eine mythologische Figur auffasst, zu diesen Trickster-Gottheiten und Figuren. Die meisten Geschichten rund um Till Eulenspiegel spielen so in Norddeutschland. Es ist eine auf Niederdeutsch verfasste Schrift. Und wir wollen uns heute mal näher mit diesem Namen befassen, weil eben der Name des Till Eulenspiegel auch so viel über ihn aussagt. Da wäre zuerst der Vorname Till. Till ist eine Variante von Tillmann. Und dieser Name bedeutet so viel wie der im Volk Mächtige oder der Herrscher des Volkes. Hier eine zeitgenössische Darstellung vom Till Eulenspiegel. Auch hält er hier Eule und den Spiegel hoch. Und dieser Nachname Eulenspiegel ist natürlich aus diesen beiden Attributen zusammengesetzt. Also ihn begleitet eine Eule und ein Spiegel. Den Spiegel kennen wir ja schon vom Narren, der hat sich aus der Marotte entwickelt. Das ist der Spiegel, den der Narr auch dem Volke vorhält und auch in den er selber blickt. Die Eule nun wiederum ist interessant. Im Mittelalter ist die Eule negativ konnotiert, im christlichen Mittelalter. Da ist sie ein Tier des Teufels. Aber in der Antike ist die Eule die Begleiterin der Athena oder der Minerva. Es ist die Eule der Weisheit. Und ich denke hier beim Till Eulenspiegel, da kommt ganz viel eigentlich so mythologisches zusammen bei diesem Narren, bei diesem umherziehenden Narren. Ihn begleitet die Eule der Weisheit. Der ist eigentlich gar kein Narr. Im gewissen Sinne ist der Weise. Und der Name Till, der im Volk Mächtige, der Herrscher des Volkes, zeigt vielleicht auch, dass er so etwas ist wie die Volksseele. Und oder eben halt eine Variante des Trickster-Gottes. Natürlich nicht mehr direkt als Gottheit, sondern historisierend als eine Figur, die angeblich mal gelebt hat und so durch Deutschland tingelte. Aber es ist ganz interessant, was einfach hier nach dem Motto Nomen est Omen schon in seinem Namen enthalten ist, weil man sich da normalerweise gar keine Gedanken drüber macht, wenn man jetzt irgendwo liest für die Kinder Till Eulenspiegel. Und es ist auch interessant, weil er in diesen Geschichten öfter sagt, auf Niederdeutsch, ich bin Uhlenspiegel. Ja, also ich bin Eulenspiegel. Oder man könnte es auch übersetzen, ich bin euer Spiegel. Also ich bin Uhlenspiegel bedeutet auch so viel wie ich bin euer Spiegel. Das ist jetzt die niederdeutsche Übersetzung. Es gibt noch eine etwas derbere, wenn man das Mittelhochdeutsche zu Rate zieht. Da bedeutet das Wort Uhlen jetzt nicht Eule, sondern es ist ein Verb und heißt wischen. Und Spiegel ist das Gesäß. Und dann würde der Name Uhlenspiegel so viel heißen wie wisch mir den Hintern oder anders gesagt, leck mich am Arsch. Das wiederum ist auf der einen Seite natürlich total frech und passt zu so einem Trickster und Schelm, der Streiche spielt, dass das sein Motto ist. Auf der anderen Seite ist diese Symbolik des entblößten Gesäßes immer auch in Verbindung mit diesem Teufelskult. Und das macht ihn wieder interessant. Also er ist definitiv eine Art Trickster, der Till Eulenspiegel. Und es war mir wichtig, ihn euch hier mal vorzustellen, weil ihr den Namen alle bestimmt schon gehört habt, aber sicherlich nicht davon ausgegangen seid, dass dort so viel Mythologisches enthalten ist. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Clou dieser Sendung. Was ihr hier auf diesem Bild seht, ist ein Satyr. Die Satyren sind eigentlich die männlichen Pendants zu den Nymphen aus der griechischen Mythologie. Und das sind Begleiter des Gottes Pan. Pan, interessanterweise, wird ja als Gottheit im Mittelalter umgedeutet zum Teufel. Und in dem Sinne sind die Satyren auch Begleiter des Teufels. Und der Satyr hat einen erigierten Phallus. Es ist ein Symbol der Wollust, er hat einen Fuchsschwanz und er hat interessanterweise diese Eselsohren. Und meine These ist die, dass ein Hauptmotiv neben eben dem Trickstergott, neben dem Schamanen und auch neben den Anklängen an Herakles, dass hauptsächlich eins der Motive, was in dieses Archetypen des Narren einfließt, der Satyr ist. Wenn man sich jetzt mal überlegt, zu Karneval verkleiden sich dann die Leute im Mittelalter alle als Narren, oder ist ja so Frühneuzeit um 1500 und feiern dieses wilde Fest, teilweise mit viel Alkohol, orgiastisch, sexuelle Ausschweifung. Das erinnert auch sehr an die Satyren, die auch Pan und Dionysos begleiten, die zu diesen rauschhaften Wesenheiten gehören, denen zumindest in der christlichen Deutung dann ja auch etwas Dämonisches anhaftet. Und so wie der Satyr diese Nähe hat zum Pan, so hat ja auch der Narr die Nähe zu Tod und Teufel. Er ist ja der Gottesleugner. Und Pan wiederum ist eben das Urbild des mittelalterlichen Teufels. Deshalb denke ich, dass dieser Karnevalsbrauch, den wir in Europa tradiert haben, rund um die Karnevalsnarren, eine Fortführung letztlich ist, vielleicht von Pan- oder Dionysos-Festen, die mit den Satyren zusammenhängen. Und auf diesem Bild, da habe ich euch jetzt nochmal so ein bisschen Bilder dargestellt von dieser bekannten Narrenkappe. Und da sieht man links oben, fangen wir mal an, das ist diese Kappe mit den Federn. Ja, dann sehen wir rechts davon diese Allegorie der Narrheit aus der Renaissance. Und ganz rechts sehen wir einen Schaman aus dem asiatischen Kulturraum, dessen Schamanenkappe interessanterweise ziemlich ähnlich aussieht. So ein Ring, an dem Federn befestigt sind. Und im Schamanismus, wie gesagt, die Federn ein Symbol für die Fähigkeit zu fliegen. In der mittleren Reihe sehen wir dann Narrenkappen, wo die Eselsohren im Vordergrund stehen, sehen dann auch rechts den Satyrn mit den Eselsohren und ganz rechts Sandor Lavey, den Gründer der Church of Satan, der sich mal selbst so als Teufel verkleidet hat. Es erinnert sein Outfit ein wenig an die Narrenkappe. Und die Ähnlichkeit und der Bezug von Narr und Teufel oder Begleiter des Teufels ist, wie gesagt, gar nicht so abwegig. In der untersten Reihe nochmal zusammengetragen, ja, dann diese vollständigen Narrenkappen, die alle Elemente haben. Den Hahn mit den Federn, die Eselsohren und die Glöckchen. Dann nochmal der nordische Gott Loki, dessen Kopfbedeckung auch ein wenig daran erinnert, der Trickstergott. Und ganz rechts eine moderne Darstellung einer Kappe aus dem Kölner Karneval. Und wir alle kennen ja diese kleinen Karnevalskappen, die da heutzutage beim Karneval getragen werden. Und sehen hier halt auch, die haben diese Dreiteilung. Aber die wenigsten wissen ja, dass das die Eselsohren sind. Und der Hahnenkopf. Und das wollte ich euch hier nochmal deutlich machen, liebe Zuschauer. Kommen wir nun zu der vielleicht interessantesten Konstellation des Mittelalters und dann auch der folgenden Jahrhunderte, nämlich der von König und Hofnarr. Hier sehen wir eine französische Miniatur. Der fromme König betet zu Gott und wie, als ob er ihn verspotten würde, der Narr, der vor ihm tanzt. Und wir alle haben diesen Begriff schon mal gehört, Hofnarr, oder wissen, dass es Hofnarren gab. Im Regelfall stellt man sich den Hofnarren eigentlich ähnlich vor wie heute den Clown im Zirkus, als eine Art Gaukler,
der Späße macht, der jongliert, der irgendwie bei einer Geburtstagsfeier aus der Torte springt und unheimlich witzig ist. So ein bisschen so ein Slapstick-Komiker. Das ist aber wirklich nur ein kleiner Bestandteil von dem, was ein Hofnarr eigentlich gemacht hat. Interessanterweise ist der Hofnarr ein Offiziant. Das heißt, Hofnarr zu sein, ist ein festes, höfisches Amt, was es wirklich an jedem europäischen Hof gegeben hat. Von Deutschland bis Spanien, über Polen. Überall gab es die Hofnarren, die gehörten wie der Kanzler oder andere Funktionen zum Hof dazu. Und waren Leute, die den König halt umgeben. Und was war jetzt das Besondere am Hofnarr? Der Hofnarr genoss sogenannte Narrenfreiheit. Dadurch, dass er ein Narr war, konnte er sagen, was er will. Er sollte ja auch Späße treiben, den König irgendwie belustigen. Er konnte dem König aber auch schroffe Dinge sagen, seine Meinung kundtun. Er konnte den König in seinen Späßen beleidigen oder den Herrscher lächerlich machen, Dinge, die sonst niemand sich gewagt hätte. Und insofern hatte der Hofnarr auch eine gewisse Macht, denn es gab jetzt natürlich auch andere Angehörige, Adlige dieses Hofes, die vielleicht den König auf irgendwelche Missstände oder Dinge aufmerksam machen wollten oder Kritik an dem König üben wollten oder an dem Herrscher und das nicht konnten. Das hätte sie ihren Kopf gekostet, vielleicht im Absolutismus oder ihre Stellung. Das war auch einfach aufgrund des strengen Hofzeremoniells nicht möglich, offen mit dem Herrscher zu sprechen. Jetzt konnten diese Adligen aber an den Hofnarren herantreten und den doch bitten, dass er doch mal in seinen Späßen vielleicht den König auf das ein oder andere aufmerksam macht. Insofern hatte der Hofnarr eine interessante Sonderfunktion. Er stand ganz am untersten Ende der Hierarchie. Er war ja als Narr jemand, der praktisch so wie so ein Entmündigter, den man überhaupt nicht ernst genommen hat. Was er sagte, waren Narreneien, völlig fernab eigentlich von gewichtigen Worten. Und doch auf der anderen Seite war er es, der jetzt besondere Botschaften überbringen konnte. Übrigens hier in diesem Narren sehen wir auch noch die Schnabelschuhe, die er trägt. Das ist auch ein Zeichen der Eitelkeit. Schnabelschuhe waren im Mittelalter sowas ganz, ganz Edles. Die haben ja oben halt diesen unnötigen Stoff, diese Zierde. Und das war ein Zeichen von Reichtum, dass man Stoff verschwenden konnte. Und der Hofnarr, der trägt das. Ich habe euch hier noch mal ein Bild vorbereitet. Das finde ich auch spannend. Da habe ich jetzt mal diesen König rausgeschnitten und was ihr jetzt stattdessen hier neben dem Hofnarren seht, ist eine Darstellung eines Satyrs aus Pompeji. In Pompeji sind ja ganz viele Wandmalereien entdeckt worden, die dort seit dem Vulkanausbruch des Vesuv erhalten geblieben sind. Und da ist auch dieser Satyr unter. Und ich finde es doch bemerkenswert, die Ähnlichkeit zu dem tanzenden Narren, weil ich ja auch schon vorher gesagt habe, ich habe diese Vermutung, dass der Narr im gewissen Sinne neben auch den anderen schon aufgezählten Quellen eigentlich eine Fortführung des Satyrs ist. Es ist jetzt auch so, es gab einen Brauch, zum Beispiel bei den römischen Cäsaren. Wenn ein römischer Cäsar einen Triumphzug abgehalten hat, dann ging direkt hinter ihm ein Sklave und meistens hat man dafür einen besonders hässlichen oder missgestalteten Sklaven ausgewählt. Und das sollte diesen Kaiser trotz seines Triumphes und seines Ruhmes an seine Vergänglichkeit erinnern. Und eine Idee ist auch die, dass der Hofnarr, der Gottesleugner, der Ding, so sage ich mal, schwachsinnig um den König rumtanzt, auch den König an seine Vergänglichkeit erinnern soll. Eine andere Sache, und das wird man jetzt nicht in offiziellen Quellen lesen, sondern das sind meine Gedanken zu diesem Thema, ist die, wenn wir uns den Narren als ein Wesen vorstellen, das aus dem Satyr hervorgegangen ist, das dem Teufel, dem Pan nahesteht, ja, vielleicht letztlich eine Art dämonische Gestalt, zumindest im christlichen Verständnis. Und der nun ausgerechnet derjenige ist, der am Hofe als einziger diese Narrenfreiheit und Redefreiheit genießt, den König ungeschönt alles sagen zu können, dann könnte man auch behaupten, er sei vielleicht so etwas wie ein ein dämonischer Einflüsterer des Königs. Ja, es ist ja schon interessant. Wir bewegen uns hier im katholischen Mittelalter in einer Welt, die hochreligiös aufgeladen ist, und doch hat mit dem Hofnarren letztlich das Heidentum nach wie vor seinen Platz am Hofe. Ja, es ist nicht der Beichtvater, der dem König alles sagen darf, und auch kein Bischof. Es ist der Hofnarr, der eben diese Verbindung hat zu den Saturnen, zu den Schamanen und auch noch zur heidnisch-antiken Welt, wie wir ja heute auch aufgezeigt haben. Also eine ganz, ganz interessante Figur. Und wir wollen mal weiterschauen. Ich habe euch ja mal das hier vorbereitet. Hier seht ihr ein Porträt von Perkeo. Perkeo ist ein historischer Hofnarr, der hat von 1702 bis 1735 gelebt und war der Hofnarr des Kurfürsten Karl III. Philipp von der Pfalz. Und das ist die Residenz Heidelberg. Und Perkeo war schon zu Lebzeiten eine Berühmtheit. Er war selbst kleinwüchsig. Es war jetzt hin und wieder mal so, dass man als Hofnarren auch Leute, die kleinwüchsig waren, bevorzugt genommen hat. Perkeo war jetzt so einer. Und er war interessanterweise berühmt dafür, für seine Trinkfestigkeit. Angeblich hat Perkeo irgendwie 15 Flaschen Wein am Tag getrunken und war also trotz seines Kleinwuchses nicht mit Alkohol in die Knie zu zwingen. Und der Kurfürst hat ihn dann zum Hüter des großen Fasses im Heidelberger Schloss ernannt. Jetzt muss man dazu wissen, im Heidelberger Schloss ist eine Art, ja, wundersames technisches Gerät, nämlich ein Riesenfass. Also ein gigantisches Fass, in den, ich weiß gar nicht, wie viel Liter Wein reinpassen, aber da hat man also ein enormes Fass, mehrere Meter hoch und lang. Und das ist da im Weinkeller so eine Art Wunder, was der Kurfürst vorzeigen konnte, wenn er Besuch hatte. Und da hat er jetzt seinen Hofnarren, dem man ja auch die Trunksucht oder Trinkfestigkeit nachgesagt hat, zum Hüter dieses Fasses erklärt. Und auch das finde ich interessant. Dass der Perkeo gelebt hat, ist belegt, dass er Hüter des Fasses war, als offizielles Amt neben seiner Hofnarrentätigkeit ist auch belegt. Ob er nun wirklich so ein schwerer Alkoholiker gewesen ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Legende, so wie sie überliefert ist, verbindet den Hofnarren mit eben diesem Weinkonsum und der Trinkerei. Als Narr darf man auch betrunken sein. Das ist schon spannend, weil es diese Verbindung aufzeigt eigentlich zum Dionysos, vielleicht auch zu den Satyren, zum Pan, zum Rauschhaften. In der modernen Popkultur erinnert das vielleicht auch entfernt an, wenn wir jetzt an Game of Thrones denken, an die Figur des Tyrion Lannisters, der ja in der Serie meistens so eine Art Beratertätigkeit als Hand des Königs ausübt, auch kleinwüchsig ist und in vielen Szenen irgendwie Alkohol konsumiert und ständig besoffen ist. Vielleicht ist dieser Tyrion Lannister auch eine Anspielung an diesen historischen Perkeo. Ja, was wir hier sehen, auch interessant, der Narr in Stadtwappen. Es gibt auch mehrere Adelsgeschlechter oder Städte, die den Narren im Wappen führen. Links sehen wir ihn auch erneut mit der Keule. Der andere Narr trägt diesen Wanderstock wie bei den Tarotkarten und einen Kranz und ein Gewand, ja, mit diesen Streifen. Es erinnert an eine Sträflingskleidung. Ich habe es jetzt nicht näher recherchiert, aber es wäre mal so interessant herauszufinden, wo die Sträflingskleidung, diese klischeehafte Sträflingskleidung mit diesen Streifen eigentlich herkommt, ob die vielleicht auch beim Narren irgendwo ihre Wurzeln hat. Das hier ist natürlich auch interessant, dürfen nicht vergessen, in modernen Kartendecks ist der Narr, hat er dort auch Einzug gefunden als Joker. Und es ist ja so, dass diese Joker-Karte, wenn man dann so Karten spielt, ja die Fähigkeit hat, andere Karten zu ersetzen. Also sie erfüllt die Funktion eines Tricksters. Ja, also der Joker ist jetzt nicht Narr, weil er so witzig ist, sondern weil er besondere Fähigkeiten hat. Und als Joker, als Karte, ist er ja auch über die Batman-Comics und dann Batman-Verfilmungen eigentlich Teil unserer Popkultur geworden. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Oh, entschuldigt, liebe Freunde falsches Foto. Ich weiß gar nicht, wie konnte mir das passieren, dass jetzt unsere geliebte Außenministerin zu sehen ist. Nein, das ist natürlich ein Versehen. Das ist der echte Joker aus Batman. Hier gespielt von Heath Ledger in der besonders gelungenen Verfilmung The Dark Knight. Und es ist gar nicht so abwegig, dass der Joker bei Batman so eine böse Figur ist, die das Chaos repräsentiert. Denn der Narr in der mittelalterlichen und abendländischen Tradition, wie gesagt, ist nicht unbedingt so beliebt, weil er so witzig ist, sondern er steht dem Teufel nah. Ja, er ist der Gottesleugner, der die Herrschaft des Teufels über die Welt oder während der Fastnacht repräsentiert. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet unheimlich viel Spaß mit dieser interessanten Reise in die Welt der Narren, in die Welt des Mittelalters, des Faschings, des Karnevals, der Fastnacht, aber auch irgendwo in die Welt des Dämonischen. Es ist ja, glaube ich, ziemlich deutlich geworden, dass der Narr nicht einfach nur ein unterhaltsamer Gaukler ist, wie man ihn sich heute vorstellt, oder eine Figur fürs Puppentheater für kleine Kinder, sondern der Narr ist eine beinahe schon mythologische Figur, Teil, wenn man so will, einer deutschen Mythologie, wenn man mal das deutsche Mittelalter oder europäische Mittelalter und das, was dann kommt, auch mal mit einer Mythologie versehen möchte, wie man das sonst bei Kelten, Germanen und Römern, Griechen und Ägyptern so tut. Er ist definitiv ein abendländischer Archetyp. Er verbindet christliche Vorstellungen von Sünde und Teufelsherrschaft auf der Welt mit alten heidnischen Figuren. In ihn fließt ein der alte Schamane. Es gibt Anklänge an Herakles, aber auch vor allem der Satyr, der Begleiter des Pan. Dieses orgiastische Wesen spielt eine Rolle. Es gibt aber auch diese Verbindung zum Wahnsinn und dann doch auch irgendwo zum Genialen. Der Narr ist Trickster und Berater des Königs, vielleicht auch ein dämonischer Einflüsterer, dann aber auch der Einzige, der dem König noch die Wahrheit sagen kann, ihm einen Spiegel vorhält und gleichzeitig, ja, vielleicht Schlechtes vom König und vom Volk abhält. Er ist auf jeden Fall so eine ambivalente Figur. Man kann den Narren definitiv nicht gänzlich greifen. Je nach Perspektive erscheint er gut oder böse. Wenn man ihn aus dieser streng christlichen Sicht betrachten, dann ist er definitiv etwas Schlechtes. Betrachtet man ihn davon losgelöst aus der Perspektive des alteuropäischen Schamanismus und der Mythologien, dann ist er definitiv eine positive Figur, weil er ähnlich wie die Hexe das heidnische Erbe fortführt. Es ist eine individuelle Frage und vielleicht konntet ihr mit Hilfe meiner Sendung, liebe Zuschauer, für euch ein bisschen Klarheit gewinnen darüber, wie ihr eigentlich zum Narren eingestellt seid. Vielleicht habt ihr auch ein wenig des Narren und des Tricksters in euch selbst entdeckt. Einen Hang zum Wahnsinn haben wir irgendwo ja alle. Und ja, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, euch all diese Dinge zu präsentieren. Ich freue mich riesig auf eure Kommentare, auf eure Rückmeldung. Schreibt fleißig. Und in dem Sinne, liebe Freunde, ciao und bis bald.